Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
Hey, da haben wir was gemeinsam.
Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
Und los, hier bei Dilemma-Lametta.
Hallo Claudi, schön, dass du da bist.
Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann.
Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Dilemma-Lametta.
Dem Podcast. Und heute mit einem ganz, ganz tollen Thema. Ihr habt es vielleicht schon an dem Titel der Folge erkannt. Wir wollen heute mal so ein bisschen über diverse Dilemmata reden, die uns in unserer Welt begegnen, sowohl im realen Leben, also sprich analog, als eben auch im digitalen Rahmen. Und meine erste Frage für dich, Chrissy, wäre in diesem Bereich, wie sieht's denn da aus bei dir? Liest du eher mit Büchern oder liest du eher mit einem E-Reader, eher analog, digital? Wie sieht's da aus bei dir?
Also bei Büchern ist es tatsächlich eher so, dass ich, wenn ich etwas lese, die eher analog lese, also traditionell ein gedrucktes Buch. Wenn es jetzt aber so um Bücher geht, die jetzt beispielsweise für die Uni oder so sind, dann ist es auch so, dass ich mir die häufig nicht kaufe, einfach aus dem Grund, dass die immer sehr teuer sind und dass man da ja gewissen Zugriff hat auf Online-Literatur und sich das ja auch ganz praktisch macht, da auch sich Dinge zu markieren. Da gibt es ja auch ganz tolle Programme, wo man sich irgendwie Zitate raussuchen kann und so weiter. Da ist das Digitale dann schon sehr groß vom Vorteil, aber wenn ich mich wirklich hinsetzen will, entspannen will, ein Buch lesen will, dann ist es doch eher, dann möchte ich das fühlen, dann möchte ich das riechen. So ein frisch gedrucktes Buch finde ich immer, riecht immer sehr gut. Wie ist das denn bei dir, Claudi?
ja, ist ganz witzig, dass du natürlich das Hauptargument aller analogen Buchverfechter bringst, nämlich dieses haptische und der Geruch, der damit verbunden wird. Und da bin ich sogar bei euch. Also bei euch Buchverfechtern.
Wow. So, ja, genau.
Denn auch ich, ich mag natürlich auch den Aspekt, mir Bücher hinzustellen. Ja, für mich hat das auch einen dekorativen Aspekt, wenn sie dann im Buchregal irgendwo stehen und einstauben und vergilben und sowas. Das finde ich immer ganz besonders toll.
Richtig schöne Staubfänger.
Genau, nee, aber tatsächlich war das hier für mich lange Zeit auch der Grund, weshalb ich auch nur Bücher gelesen habe. Ich habe mir die gar nicht immer unbedingt immer gekauft. Ich habe mir auch viel geliehen und viel so Bücherzirkel und sowas halt genutzt. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann beim Geburtstag einen E-Reader bekommen.
Mm.
Den hätte ich mir, wie gesagt, so alleine nicht gekauft und habe eigentlich dadurch erst festgestellt, welche Vorteile das so mit sich bringt. Mm. Also gerade wenn ich jetzt überlege, ich habe halt, oder ich lese ja auch manchmal Bücher, die einfach, oder Romane oder historische Romane, vor allem historische Romane, die besonders dick sind in Buchformen.
Ja, stimmt.
Und wenn ich die dann immer mit mir rumtragen muss, überall hin, und dann hast du hier ein Eselsohr drin und irgendwann sehen die Bücher ja auch sehr durchlebt aus.
Das finde ich aber auch schön, muss ich
sagen. Ja, teils, teils. Also ich hatte zum Beispiel ein etwas dickeres Exemplar mal von Kai, unserem gemeinsamen Kumpel, geliehen.
Sehr gut.
Ja, wenn
es geliehen ist, ist es nochmal.
Es tat mir einfach dann schon ein bisschen leid. Also für ihn war es dann auch in Ordnung, dass es dann einfach auch gelesen aussah.
Ja.
Aber trotzdem, ja, ist das so ein Aspekt, den ich zum Beispiel an meinem E-Reader total schätze. Egal wie dick dieses Buch ist, ich habe das super kompakt dabei.
Ja,
und
das stimmt.
Deswegen bin ich eigentlich schon fast auf die Seite der E-Reader-Verfechter gewechselt.
Oh. Ja, es ist ja schon praktisch, das dann wirklich dabei zu haben. Oder ich mag das auch gerne. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber wenn ich dann was lese, ich lese auch Dinge parallel. Also dann ist hier mal ein Roman angefangen, da mal dann irgendwie eher was in die Richtung Sachbuch geht. Oder also ich bin da sehr, dass ich da sehr parallel lese. Und wenn ich dann zum Beispiel in Urlaub fahre, das ist dann manchmal so, dann nehme ich mir drei Bücher mit oder so, weil ich mich nicht vor dem Urlaub entscheiden möchte, in welcher Stimmung ich bin, welches Buch ich lesen möchte. Und da ist es natürlich sehr gut, so ein E-Reader mit dabei zu haben, wo du sagen kannst, ja, ich habe da auch ein paar Bücher drauf, aber es
spart halt nicht nur Platz, sondern natürlich auch Gewicht, gerade im Koffer beim Reisen, ein wichtiger Aspekt. Ich habe tatsächlich immer so drei Bücher. Ich habe immer eins auf dem Nachttischschrank liegen. Das geht da auch nicht weg. Das ist wirklich das Typische vom Einschlafen, nochmal 10 Seiten gib ihm.
Ja.
Dann habe ich meinen E-Reader, der ist eigentlich fast immer mit dabei. Jetzt habe ich mir gerade meinen Rucksack frisch gewaschen, habe ihn jetzt deswegen gerade ausgerechnet heute nicht am Start. Und tatsächlich immer mindestens ein Buch, was ich höre. Ich bin ein Riesenfan von Hörbüchern.
Ah ja.
Und ist ja auch eine Art von digitalem Konsum in der Hinsicht. Und da bin ich einfach Fan von. Würde ich auch nicht drauf verzichten wollen.
Ja, das finde ich auch. Also das finde ich ist auch ein großer Vorteil von der digitalen Welt und so der Möglichkeiten, Sachen zu streamen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, ob du das auch in so einem unbegrenzt Bücher hören kannst oder dich nur für eins entscheiden möchtest. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder eben auch so die Sachen zu verknüpfen, dass du eben hörst und liest. Da gibt es ja auch eben von unterschiedlichen Anbietern so eine Möglichkeiten, das so zu machen. Finde ich, bringt halt auch sehr viel Flexibilität rein, weil gerade finde ich so beim Kochen, Putzen, Bahnfahren, Fahrradfahren, spazieren gehen, sind ja auch, wenn man mal nicht Lust hat auf Musik hören, finde ich so Hörbuch hören hat auch sowas Gemütliches.
Das ist so ein bisschen wie das Geschichte erzählen vom Einschlafen.
Ja.
So irgendwie das, damit verbinde ich das halt immer noch. Und ich muss gestehen, dass ich gerade auch in letzter Zeit, jetzt wo die Tage wieder ein bisschen dunkler werden, dass ich tatsächlich wieder häufiger zum Hörbuch greife, statt eines Podcasts zum Beispiel. Ja. Irgendwie mag ich das ganz gerne, dieses Mauschige. Und das Schöne ist, und du hast ja einen großen Aspekt, einen Riesenvorteil, den ich halt darin sehe, schon angesprochen, nämlich dieses Wechseln zwischen Hören und Lesen, dass das so unkompliziert funktioniert. Das finde ich ganz besonders toll. Und eben auch die Möglichkeit, dass man sich auch da Sachen markieren kann. Also nicht nur das Lesezeichen setzen, sondern eben auch gerade beim Lesen. Die viele E-Reader bieten ja auch die Funktion, dass du dir Sachen direkt markieren kannst, dass du einen Kommentar dazu schreiben kannst. Dann kannst du das taggen, dann kannst du das mit verschiedenen anderen Plattformen, die eben dazu konzipiert sind, eben genau deine Ideen und Gedanken dazu zu sammeln und zu sortieren, dass du das dort wiederfindest an der Stelle. Das ist einfach eine ganz, ganz feine Sache. Und einer der Punkte, wo ich die Digitalisierung heutzutage doch wirklich sehr schätze.
Ja, ich frage mich nur, an manchen Stellen ist das dann nicht auch eine krasse Informationsflut, die einem dann so entgegenkommt, weil ich habe dann häufig auch, also ich schätze das sehr, diese große Auswahlmöglichkeiten, also ich habe auch bei Hörbuchanbietern, Musikstreaming-Anbietern ein Abo und nutze das auch sehr gerne, aber manchmal komme ich auch so an einen Punkt, wo ich dann mich frage, ich habe so viel auf meiner Merkliste, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Und die Sachen, die ich mir dann, also die man sich dann vielleicht markiert und merkt, guckt man sich die dann tatsächlich nochmal an so? Also nutzt man dann auch die Möglichkeit so? Das ist ja auch dann immer wieder die Frage. Aber an sich finde ich das auch, also mir zum Beispiel auch die Bachelorarbeit schreiben sehr, sehr, sehr erleichtert. Also Respekt an die, die das noch vor der Digitalisierung gemacht hat, mit in Bibliotheken gehen, sich das alles rauskopieren oder rausschreiben. Und also es schon macht den Arbeitsprozess auf jeden Fall sehr erträglicher in dem Sinne. Und ich finde auch Hörbücher hören erinnert mich dann auch immer noch so an meine Kindheit oder Jugend, wo ich dann immer Bibi und Tina und Bibi Blocksberg durchgehört habe mit der Kassette. Also ich hatte so viele Kassetten, ich hatte auch so ein Kassettenregal, wo da jede Kassette feinsäuberlich chronologisch einsortiert war.
Selbstverständlich hattest du das.
Und und mein Walkman hat mich auf jeden Weg mit begleitet.
Hast du noch Walkman gehört?
Ja.
Echt? Kennt Discman so richtig noch mit Walkman? Mm-mm.
Nee, ich hatte meinen Discman gewonnen, aber ich hatte halt so viele Kassetten und ich bin halt nicht auf Discman dann umgestellt, weil ich mochte das irgendwie. Ich mochte meinen Walkman irgendwie, der hatte auch so einen Clipser, dass du den so an die Hose clipsen konntest oder so an die Tasche. Und der war kleiner und kompakter als.
Und sah vor allem auch viel cooler aus als Discman. Ja. Obwohl ich Discman hatte ich natürlich dann auch irgendwann. Aber da dann tatsächlich eher fürs Musikhören, da war bei mir gar nicht irgendwie so auf dem Schirm, dass man da jetzt, also abgesehen davon, dass die CDs ja, glaube ich, diesen Umfang noch gar nicht geboten hätten, ganze Geschichte also, drauf gepasst hätte oder sowas. Ne? Das ist ja bei der Kassette ja doch noch ein bisschen anders, gerade so bei diesen kurzen Stories.
Ja, und es ist immer ganz witzig, ich höre manchmal jetzt auch noch Bibi Blocksberg und Bibi und Tina, gerade so vorm Einschlafen oder so, finde ich, hat das was sehr Spannendes, vor allem, weil ich so die ersten auch fast auswendig kann. Und ich habe manchmal noch im Kopf, wo ich so denke, es geht weiter, wo ich wusste, da ist der Moment, wo man die Kassette umdrehen muss.
Ja, aber das habe ich manchmal auch noch. Also bei mir waren es jetzt eher so diese Pumuckl-Geschichten, die ich halt damals total schön fand, eben auch als Hörspiel, gerade weil Pumuckl ja auch eine sehr bestimmte Stimme hat, wenn er mit seinem Meister Eder spricht, das sticht er gerade eben beim Hören ja nochmal besonders raus, das mochte ich immer sehr gerne. Allerdings, wie gesagt, bei mir nie im Walkman, das habe ich dann wirklich zu Hause vorm Einschlafen zum Beispiel mit dem Kassettenrekorder dann gehört.
Ja, oder ich immer auf lange Autofahrten, wenn wir zu meiner Familie gefahren sind, da ist man immer so, ja, 2 Stunden gefahren. Das war immer super schön. Ja. Oder im Urlaub gab es immer eine neue Kassette, die ich mir aussuchen konnte. Das ist sowas, was ich ja so mit Urlaub auch verbinde. Und was ich auch noch mit Urlaub verbinde, sind Zeitungen.
Ja, also wäre sowieso, oder ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wenn du schon zu den Typen gehörst, die auch mehrere Bücher gleichzeitig lesen. Ich glaube, da sind wir auch, aber sind wir damit irgendwie alleine? Also ich kenne halt viele Leute, die sagen, ein Buch nach dem anderen, ne?
Ja.
Aber ich bin ja auch so eigentlich immer so 2, 3 Geschichten irgendwie parallel und dann kann man sich manchmal schlecht entscheiden. Oder ich bin dann ja auch so, dass ich gerne erstmal überall irgendwie reinschnuppern möchte, um mich dann halt wirklich entscheiden zu können, was ist dann jetzt das Richtige. Und jedes Buch dann zu kaufen oder jede Zeitschrift, jedes Magazin zu kaufen, wäre ja dann irgendwie auch, ja, also würde ja doch eigentlich ins Geld gehen. Da bin ich ja sehr froh, dass es da eben digitale Lösungen gibt.
Das stimmt. Und da kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Partner der Folge. Haben heute nämlich einmal Werbung für euch, aber auch die wir sehr unterstützenswert finden. Und zwar gibt es jetzt nämlich auch die Möglichkeit, dass ihr euch nicht mehr so Zeitschriften kaufen müsst und ihr euch dafür eine entscheiden müsstet, sondern es gibt auch jetzt von Readly ein Angebot, dass sie eben ganz viele unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften anbieten aus den unterschiedlichsten Kategorien und ihr euch jetzt eben nicht mehr für eine entscheiden müsst.
Genau, also wir hatten jetzt eben die Chance bekommen von Readly, das eben jetzt einen Monat kostenfrei testen zu dürfen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit genutzt und haben uns durch verschiedene Kategorien, durch verschiedene Zeitungen durchgeklickt. Da ist ja wirklich für jeden Geschmack, würde ich sagen, was dabei aus dem Bereich Bildung oder wenn man jetzt irgendwie mehr auf Unterhaltung oder irgendwas steht, da kann man sich wirklich komplett frei bewegen und alles, was ihr, glaube ich, sonst in einem Kiosk bekommen würdet, findet ihr auf jeden Fall auch bei Readly. Zumindest habe ich jetzt da nichts vermisst. Ihr könnt euch, wie gesagt, durch die Kategorien klicken, ihr könnt nach was Bestimmtem suchen und ich bin ziemlich sicher, dass ihr fündig werdet.
Genau, aber ich bin mal gespannt, was du denn auch so, welche Zeitungen und Zeitschriften du da eigentlich auch so favorisiert hast. Also ich habe mich da auch mal so ein bisschen durchgestöbert und ich finde ja eigentlich immer ganz spannend, diese Fachzeitschriften zu bestimmten Themen. Also ich bin ja jetzt im Master, habe ja jetzt angefangen, Pädagogik und digitales Lernen zu studieren und da ist ja auch gerade durch Digitalisierung ein super starker Wandel und super viele neue Erkenntnisse kommen da auch und da gibt es auch eine Zeitschrift Psychologie heute und das ist auch ganz spannend und da gibt es eben ja unterschiedlichste Artikel und so hätte ich mir die vielleicht nicht gekauft, wenn ich da jetzt einen Artikel spannend finde, den ich unbedingt lesen möchte, aber so habe ich eben die Möglichkeit, da einfach mal reinzulesen und das eben auch einfach während einer Bahnfahrt zu machen und auch wenn kein Netz ist, denn ich kann mir die auch nämlich einfach runterladen und dann offline mir anschauen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall super, super praktisch, gerade eben, wir haben das Thema ja Bahnfahrten und sowas schon mal angesprochen, das war für mich lange Zeit immer so ein klassischer Moment damals, wo es eben noch nicht so diese Hörbücher gab und ich noch keinen E-Reader hatte und nicht 5 Bücher dabei hatte, wo ich ganz gerne mal am Bahnhof mir schnell noch eine Zeitung gekauft habe oder eine Zeitschrift. Das ist natürlich ganz super wichtig, gerade auf der Bahnfahrt, wenn es jetzt eben mal nicht klappt mit dem WLAN oder dergleichen, dass man zumindest die Chance hat, das dann trotzdem zu Ende zu lesen. Und ich habe zum Beispiel viel geschaut, so du weißt ja, ich koche sehr gerne und bin irgendwie auch bei Kochzeitschriften gelandet und lecker.de und sowas. Und das ist natürlich total praktisch, wenn man jetzt sagt, also das Konzept bei Readly ist ja, dass man eben ein Abo hat, man zahlt monatlich 9,99 € und hat dann eben die Möglichkeit, alle möglichen Zeitschriften und Zeitungen sich dann eben anzuschauen in dem Zeitraum, wenn ich überlege, dass ich für dieses Geld jetzt prinzipiell alle Rezepte irgendwie bekommen kann, die in allen möglichen Kochzeitschriften zu finden sind, dann finde ich, ist das schon ein ziemlich cooler Deal. Und auch ganz witzig, wir hatten das ja vorhin schon mal, wir sind ja vorhin schon kurz ein bisschen abgetaucht im Bereich des Nostalgischen. Wir haben die Bravo da wieder entdeckt. Eine Zeitung, die ich natürlich heute so nicht mehr kaufen würde. Aber es hat einfach super Spaß gemacht, da einfach nur ein bisschen durchzustöbern und sich nochmal so in die Zeit zurückzuversetzen, in der man irgendwie selber noch so 15, 16 war und die Bravo gelesen hat.
Das stimmt. Also es war schön, dann nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit zu kramen und auch ein bisschen zu schauen, wie sich dann eigentlich auch die Zeitschrift so ein bisschen weiterentwickelt hat und wie die heutigen Themen denn auch so sind. Also das fand ich auch super spannend. Was hast du denn für Kochzeitschriften gefunden?
Also womit ich mich am meisten befasst habe, war tatsächlich Lecker, diese Kochzeitschrift Lecker. Ja, also da war jetzt natürlich, es war noch eine schöne Ausgabe, die sich auch sehr auf die Nachhaltigkeit bezogen hat, im Sinne von regional einkaufen und eben saisonal kochen und sowas. Deswegen war das so meine Lieblingszeitung, bei der ich mich so ein bisschen festgebissen habe, um jetzt bei Koch- und Küche-Alliteration, hätte ich fast gesagt, zu bleiben.
Das ist nämlich auch ganz witzig. Ich hatte noch gar nicht entdeckt, dass es die gibt. Ich hatte mir die Kochen rausgesucht. Die finde ich auch, die hatten auch sehr, sehr ansprechende Bilder. Und von der Lecker-Zeitschrift tatsächlich hatte ich auch ungefähr 2 Jahre lang mal tatsächlich ein Abo und habe bis heute noch die Zeitschriften, bin aber auch, wollte mir da jetzt auch welche ausschneiden, die ausheben, weil das ist ja das, der Unterschied so an Büchern, finde ich, weil was machst du denn mit den Zeitschriften, ne? Und hier kannst du dir ja auch einfach ein Lesezeichen setzen, wenn dir ein Rezept gefällt und das dann einfach aufrufen und das Handy dann beiseite legen und dann einfach nach dem Rezept kochen. Also finde ich echt sehr, sehr super. Und ich habe noch die Landidee gefunden und habe gesehen, dass meine Mama die auch immer früher gerne gelesen hat. Das Schöne ist, in einem Account kannst du auch bis zu 5 Leute auch noch mit anmelden. Heißt, meine Mama könnte die auch noch direkt nutzen.
Na, wenn das nicht ein Riesenvorteil ist.
Ja, und ihr könnt das jetzt auch 1 Monat lang kostenlos testen. Ihr findet nämlich in unseren Shownotes einen Link dazu. Der ist de.readly.com/Lametta. Und wenn ihr darüber dann euer Testabo abschließt, könnt ihr 1 Monat lang das eben kostenlos testen und könnt dann auch monatlich euren Account kündigen und eben so gucken, ist das was für euch oder vielleicht auch nicht. Seid ihr eher digital bei Zeitschriften unterwegs und findet ihr da was, was euch gefällt? Was auch noch ganz nett ist, es gibt ja auch tagesaktuelle Zeitungen dort zu finden. Also wenn man vielleicht nicht die Informationen tagesaktuell sich über einen Podcast anhören möchte oder über das Radio, sondern wirklich das lesen möchte, aber nicht diese Riesenzeitschriften haben möchte, ist das auch nochmal eine Möglichkeit.
Ja. Und die App ist wirklich sehr überschaubar in ihrem Aufbau.
Das stimmt. Werbung Ende. Ja, Claudi, was magst du denn noch an der digitalen Welt? Also was nutzt du denn auch noch so an digitalen Medien in deinem täglichen Leben?
Ja, also ich denke, das, was mir als allererstes in den Sinn kommt, ist natürlich Kommunikationsmedien.
Also soziale Medien.
Soziale Medien, das ist so. Wir haben ja schon mal eine Folge drüber gemacht, ne, dass man da viele Vorteile draus ziehen kann, aber eben auch gewisse Risiken damit verbunden sind und das Dilemma, was damit verbunden ist, glaube ich, sind wir sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Aber ich glaube, das ist so ein Aspekt, den die meisten eher als zumindest, also die Option, sich auf kurzem Wege austauschen zu können, auf digitalen Wege, ist tatsächlich etwas, was die meisten Leute irgendwie nachvollziehen können. Und trotzdem ist natürlich gerade eben durch diese Art der Kommunikation, also ich habe immer so gefühlt 20 Chats irgendwie noch unbeantwortet und das löst bei mir immer so ein Druckgefühl aus, dass ich jetzt in kürzester Zeit darauf antworten muss, darauf eingehen muss und das raubt mir ja manchmal auch sehr viel Energie, mich damit zu befassen und deswegen ist das für mich ein klassisches Dilemma.
Ja, wir hatten in Folge 30 ist das, wer nochmal gerne reinhören möchte, da hatten wir über das Dilemma über das wirkliche Dilemma mit den sozialen Medien gesprochen. Finde ich auch super spannend. Also ich meine, wir haben das ja auch noch mal aus einer ganz anderen Sicht so kennengelernt. Gerade aus der Marketingbrille ist das ja auch noch nicht nur aus der Kommunikationsweise ein großer Vorteil, sondern natürlich auch, wie man Produkte an Konsumenten bekommen kann, was auch so seine Vor- und Nachteile haben kann, wenn man es so aus einer ethischen Sichtweise nochmal betrachtet. Und ich hatte mich auch mal mit einem Kollegen zu dem Thema ausgetauscht, der auch so in unserem Alter ist und hat zum Beispiel kein Instagram, weil er sagt, das nimmt ihm halt so die Gesprächsgrundlage so von Freunden, was sie jetzt erlebt haben. Also er möchte nicht auf Instagram sehen, was sie erleben oder was für Urlaubsbilder die haben, sondern er findet halt so die Idee von, man trifft sich nach dem Urlaub und zeigt da halt die Urlaubsbilder, erzählt dazu was, findet er halt viel schöner als das schon bei Instagram zu sehen und so das sozusagen schon weggenommen zu bekommen, wo ich halt meinte, naja, das kann man ja trotzdem eigentlich noch machen. Aber es stimmt schon, ich kann schon den Gedankengang sehr gut nachvollziehen.
Also jetzt, wo du es sagst und mit diesem konkreten Beispiel, finde ich, hat er vollkommen recht. Also ich kann mich dran erinnern, dass vor Jahren, das ist bestimmt schon 4-5 Jahre her, da war ein Kumpel von mir für 4 Monate in Asien unterwegs, der ist so ein bisschen durch die Gegend gereist und Ja, hat eigentlich auch nicht so richtig einen Plan, sondern hat sich so ein bisschen was angeschaut, war so ein bisschen so dieses Life-Changing, irgendwie mal rauskommen Moment, was er da, glaube ich, erlebt hatte. Und der hat es wirklich genauso gemacht. Der hat eigentlich keine Informationen geteilt währenddessen, sondern hat dann einfach an dem Abend, an dem er zurück war, seine Freunde eingeladen. Dann waren wir irgendwie, ich glaube, vielleicht 15 Leute oder was. Mhm. Und dann hat er eben wie so eine Dia-Show, könntest du fast sagen. Nur das ist dann irgendwie, also gut, das meiste war dann wirklich schon digitalisiert und im Sinne von dann mit, über eine Leinwand, dann über den Beamer halt ausgestrahlt. Und dann hat er wirklich erzählt, seine Reise anhand der Fotos. Und das hatte wirklich was Besonderes. Ne? Das Essen passte dann natürlich auch dazu. Das war cool. Einfach sehr schön aufeinander abgestimmt. Und das hat schon was. Ich könnte mir zwar nicht vorstellen, das nach jedem Urlaub so zu machen, aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen anderen Effekt hatte, gerade weil wir davon noch nicht so viel wussten, weil er das halt vorher nicht geteilt hat. Wiederum ein anderer Freund von mir, der hat in der Zeit damals einen Reiseblog geschrieben, was auch super spannend war, weil man hatte dadurch das Gefühl, man ist irgendwie dabei. Klar, er hat das dann nicht jeden Tag geschafft, irgendwie einen Eintrag zu posten oder sowas, aber... Ja,
ich glaube, wenn noch ein bisschen mehr Text vielleicht mit dabei ist, aber es ist halt ja dieses Sender-Empfänger-Ding und kein richtiger Austausch. Also ich sende ja nur was ab. Natürlich kann man unter Kommentar, also man kann die Person daraufhin anschreiben oder eben darunter kommentieren, aber es ist ja nicht der direkte Austausch, wie man ihn hat, wenn man halt face-to-face zusammensitzt oder irgendwie telefoniert oder sonst was. Also da ist ja immer ein gewisser Zeitverzug mit dabei. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, was ja auch häufig kritisiert wird oder halt auch ja diese Masse an Sachen. Also wir haben ja sehr ausführlich über das Thema gesprochen.
Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, so gerade bei der Kommunikation, ist es denn bei dir der Austausch oder dieses Sender, ist ja egal, ob du jetzt konsumierst oder selber sendest, eher machst du das lieber mit dir bekannten Personen? Oder gerade weil jetzt solche Plattformen wie Instagram und dergleichen ja eher darauf ausgelegt sind, auch fremden Leuten zu folgen und Inhalte von fremden Leuten zu konsumieren in dem Sinne. Was fällt dir da leichter? Was ist für dich da die angenehmere Art der Kommunikation?
Wie meinst du das genau? Also was ich hier...
Na, das eine, wenn ich jetzt zum Beispiel an WhatsApp denke, als einen Kanal, da tauschst du dich ja aus mit Leuten, die dir nahestehen, mit Leuten, die du kennst. Während du wahrscheinlich bei Instagram ja auch Leuten folgst und Inhalte konsumierst von Personen, die dir vielleicht bekannt sind, aber die dir jetzt nicht persönlich nahestehen, beispielsweise. Ja. Und da wollte ich einfach mal schauen, ob da erstmal erkennst du dann einen Unterschied und hat das vielleicht auch eine andere. Oder ist das Dilemma vielleicht für dich ein anderes?
Ja, bei Instagram ist es bei mir so, ich konsumiere eigentlich die meiste Zeit nur. Und eher Leuten, also ich glaube mehr Leuten, die ich nicht kenne, weil die dann, also halt die klassischen Influencer, die halt dann aber auch halt viel produzieren an Content. Und das ist dann aber eher so ein stupides Konsumieren, wo ich mir dann danach denke, okay, hat mir das jetzt wirklich einen gewissen Mehrwert gegeben? Und bei WhatsApp, nehme ich mir vielleicht nicht so viel Zeit, wie ich es mir teilweise nehmen sollte, sondern ist eher dann so die kurze Kommunikation. Ich merke immer wieder so, ich bin am schnellsten, wenn es jetzt darum geht, schnelle Sachen abzustimmen, wie wir klären jetzt, wann wir uns sehen oder ich gebe dir kurz ein Update von einem Tag. Aber je weiter die Freundschaften sozusagen auch entfernungsmäßig weg sind oder auch die Treffen da größere Abstände dazwischen liegen, desto schwerer fällt mir das irgendwie, mir Zeit zu nehmen, mir wirklich, also da die Sachen auch zu beantworten, weil ich das Gefühl, also weil das für mich gefühlt so eine Art Treffen ist mit der Person, was ich eigentlich richtig einplanen müsste, wo ich dann denke, ach, da würde ich lieber telefonieren. Also für mich ist WhatsApp eher so eine kurzfristige Kommunikation mit Leuten, die ich oft sehe, aber es funktioniert für mich eher bei so Fernfreundschaften eher schlechter.
Also da würdest du dann tatsächlich eher telefonieren dann, ja?
Ja, definitiv, weil das so dieses, man hat sich ja irgendwie so viel zu sagen und das irgendwie so, und man hat so unterschiedliche Themenpunkte, auf die man dann reagieren, also es ist mir einfach zu anstrengend.
Aber dann hätten Sprachnachrichten vielleicht auch mehr Inhalt. Kleiner Spaß.
Sommer.
Nein, auch das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass du einer der Menschen bist, bei denen ich mir auch die vierminütigen Sprachnachrichten mit Genuss anhöre.
Ja, ja, du hast doch jetzt hier deine Zeit-Schnellmach-Funktion.
Ja, aber das finde ich tatsächlich.
Zeit-Schnellmach, also die Beschleunigungsfunktion.
Die Beschleunigungstaste, ja. Das ist in einigen Fällen ganz super. Ja, nee, also ich gerade eben, wenn wir jetzt wieder ein bisschen einen Schritt zurück machen zum Thema analoge und digitale Kommunikation, da sehe ich das halt irgendwie auch gerade, weil du jetzt so entfernte Kontakte angesprochen hast. Also für mich auch nochmal ein anderes Dilemma, was sich eben durch die Digitalisierung ergibt. Mhm. Und zwar, dass ich natürlich einerseits jetzt ja die Möglichkeit habe, mich mit den, sei es jetzt irgendwie weit entfernte Verwandte, die man irgendwie alle naselang mal sieht, oder eben Freunde, die ja irgendwo anders wohnen und so weiter, das wäre ja eben ohne solche digitalen Möglichkeiten wesentlich schwieriger, da die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und andererseits ist man dadurch natürlich auch eher dazu angehalten, oder ich setze mich ganz häufig selbst damit unter Druck, dass ich mir sage, naja, du müsstest dich ja eigentlich mal wieder melden. So, und das gibt mir ja auch ein ungutes Gefühl und baut irgendwie unnötigen Druck auf, ne? Deswegen, ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich mich aus diesem Dilemma befreien kann, ehrlich gesagt.
Ja, also ich glaube, da fühlen sich ja oder können sich sehr, sehr viele Leute reinfühlen. So dieses, es gibt super viele Vorteile. Du kannst Sachen ganz viel, viel effizienter gestalten als vorher. Aber auf der anderen Seite, finde ich, fühlt sich das auch manchmal so an, als ob es einen überrollt an Möglichkeiten. Du kannst das machen, du kannst Hörbücher hören, du kannst aber auch das lesen. Du kannst dir aber noch die neue Netflix-Serie dir anschauen. Oder du kannst dir das neue Album anhören und durchstreamen. Oder du kannst das machen oder das machen oder das machen. Und dann, finde ich, sitzt man manchmal da und denkt sich so, wo fange ich jetzt an?
Das habe ich immer, wenn Leute sagen, hast du das schon gehört? Hast du das schon gelesen? Hast du das schon irgendwie konsumiert? Wo ich mir denke, genau, wann? Vollzeitjob, Studium, das noch nebenbei. Wann sollte ich das irgendwie alles noch machen? Ja, aber ja,
irgendwie
genau.
Rausgehen, Sport machen, irgendwie dann noch mit der Oma telefonieren und dann noch gesund kochen und.
Ja, und dann gerade in so einem, da sind wir wieder bei diesem Überfluss, da fällt mir ja auch gerade sowas wie Fake News und sowas irgendwie noch mit ein. Mhm. Also bei diesem Überfluss, der ja da ist in allen möglichen Bereichen, muss natürlich auch jeder für sich das raussuchen, was ihm gut tut.
Ja.
Und dann natürlich im Optimalfall auch noch die Information rausfiltern, die eben doch wirklich relevant und ja, der, ich finde ja diesen Begriff Wahrheit immer sehr schwierig, aber die dann auch noch der Realität irgendwie entsprechen.
Faktenbasiert.
Ja, faktenbasiert, genau, ja. Das ist es ja. Ne? Wir haben so viele Optionen und es ist, glaube ich, so wichtig inzwischen, dass man lernt, damit umzugehen.
Das stimmt. Also und als es ja das Internet noch nicht gab und noch nicht jeder da so die Möglichkeit hatte, seine Stimme zu äußern, könnte man ja sagen, ja, da wurden ja diese nicht faktenbasierten Meinungen dann schon ausgefüttert und das, was irgendwie im Fernsehen zu sehen war, war irgendwie in Anführungszeichen richtig.
Mhm.
Das kann man ja aber auch kritisieren, weil es ja auch zeigt, dass es ja auch gewisse Leute auch einfach aus anderen Gründen, aus Diskriminierungsgründen einfach auch ausgeblendet hat oder nicht gezeigt hat. Und das sind ja eigentlich soziale Medien super schön und die Möglichkeit, dass jeder seine Stimme nutzen kann, dass sich jeder äußern kann, dass sich jeder darstellen kann. Das schafft ja auch nur eine Möglichkeit für Leute, die irgendwie jemanden suchen, dem sie sich ähnlich fühlen oder der vielleicht das Gleiche durchmacht oder auch die gleichen Ansichten hat, da kann man sich ja vernetzen. Aber es ist sehr super schwierig, wenn das dann zutrifft für etwas, was andere Leute dann wieder negativ beeinflusst. Also so, ja, sowas wie Rassismus oder eben Verbreitung von Fake News. Das ist halt schwierig, da. Natürlich würde man dann jetzt als ersten Impuls sagen, ja, das muss reguliert werden, aber auf der anderen Seite kann das ja dann auch wieder andere Leute, die eigentlich positive Sachen in die Welt tragen, ja auch wieder nach außen drängen. Also ich, ja, weiß auch nicht. Also ich glaube, die Leute müssten halt mehr sensibilisiert werden dafür, dass eben nicht alles, dass halt jeder da was reinschreiben kann und auch alles und dass das eben nicht immer direkt nur, weil es da schwarz auf weiß steht, oder es hat jemand im Internet geschrieben, dass das nicht die Wahrheit sein muss und dass man zwar nicht durch die Welt gehen sollte und sagen, alles, jeder erzählt nur Lügen, und sondern halt einfach ein bisschen mit mehr Bewusstsein, mit mehr Feinfühligkeit
sollte. Also bin ich natürlich komplett bei dir, sehe ich ganz genauso. Und vor allem, wenn man sich eben ja, das eben anschaut, was eben im digitalen Rahmen eben auch passiert. Nehmen wir mal zum Beispiel irgendwelche Kommentarfunktionen oder sowas, ne? Wo eben ja solche Debatten ja häufig geführt werden, die irgendwie in Richtung Hater und so weiter eben gehen, gegen solche, ja.
Hate Speech.
Hate Speech, danke. Und es gibt ja schon Plattformen, die sagen, hey, wir schalten jetzt eben die Kommentarfunktion zum Beispiel ab, einfach eben, weil sie sich mit solchen Sachen gar nicht mehr auseinandersetzen können, weil das Monitoring einfach schon viel zu aufwendig geworden ist. Ne? Aber das ist dann natürlich auch eine Frage der Abwägung. Ne? Einerseits willst du den Leuten ja irgendwie die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und ihre Meinung irgendwo auch zu äußern. Andererseits musst du halt auch schauen, dass es in einem gewissen vernünftigen Rahmen irgendwo stattfindet. Und ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie man was da der Königsweg wäre, ne? Also
ja, also zum Beispiel YouTube hat ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen den Dislike-Button, beziehungsweise blendet jetzt die Anzahl aus der Dislikes und nur derjenige, der das Video auch veröffentlicht hat, kann nur noch die Dislikes sehen, aber eben nicht mehr die Konsumenten des Videos.
Okay, spannend. Was wollen die damit bewirken? Ich überlege gerade, was das auslöst.
Die wollen da eben, diese Dislike-Button wurden halt für Hetzkampagnen genutzt und das wollen sie halt einfach vorbeugen. Und das halt, dass man ihn zwar noch benutzen kann, aber eben nicht sehen kann, okay, so und so ist das Verhältnis. Ja, ich habe irgendwie auch noch keine Meinung dazu.
Ich meine, ich finde Transparenz ja auch einfach super wichtig.
Das ist halt
eine Form dessen irgendwie. Ne?
Aber auf der anderen Seite lenkt es sich ja auch in irgendeine Richtung. Auf der einen Seite könnte es dann, wenn du ein Bild siehst und dann, okay, warum finden das denn alle so cool? Eigentlich finde ich das gar nicht so cool, aber wenn das alle so cool finden, dann muss ich das dann auch gut finden? Oder man vergleicht sich ja, also das ist ja auch so die Debatte, die ja war, als Instagram getestet hat, wie ist das, wenn jetzt die Like-Anzahl zu sehen ist und wie, wenn halt nicht? Und das löst ja auch dieses Vergleichen auf, aber es ist natürlich nicht intransparent und da ist halt auch die Frage, ist das jetzt Aufgabe der Plattform oder ist das Aufgabe von jedem Einzelnen, eigentlich sich bewusst zu sein, ich muss mich nicht vergleichen, um mich irgendwie einordnen zu müssen. Aber ich weiß, ich habe da auch keine.
Ja, interessant. Also das ist ja jetzt so ein Fakt, der überrollt mich jetzt gerade so ein bisschen und ich versuche mir jetzt parallel mal ein, zwei Gedanken dazu zu machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt.
Es ist halt super, super komplex und auch mit so viel auch psychologischen Tricks natürlich ja auch vereint, weil man muss sich ja auch trotz dessen bewusst sein, auch wenn Instagram, Facebook viele Leute auch sicherlich zusammengebracht hat, viel, viel Positives gezeigt hat, ist es einfach eine Plattform für Unternehmen, um ihre Produkte zu vermarkten und damit machen die halt ihr Geld. Also das muss man sich halt auch immer vor Augen führen. Sie versuchen ja immer wieder Möglichkeiten zu finden, dass man länger auf der Plattform verbleibt. Ja, längere Videos, um längere Nutzungszeiten zu erzeugen und so weiter. Ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Und dass ja zum Beispiel auch Facebook ja auch Studien hat, die belegen, dass halt nicht alles, was sie machen, auch so positive Auswirkungen hat. Und
ja, letztendlich sind halt solche Sachen wie die sogenannten KPIs, ich weiß gar nicht, wie
Kennzahlen,
danke.
Das deutsche Wort dazu.
So schlimm eigentlich. Ich bin übrigens wie so ein Marketing-Fuzzi inzwischen.
Ja. Könnt ihr Buzzword-Bingo spielen? Also.
Ja, genau. Aber das also solche Sachen wie Klicks und sowas natürlich auch einfach sehr wichtig sind für diese Plattformen. Verweildauer und sowas ist ja das eine. Das sind ja eher die Plattformbetreiber, die davon profitieren und Klicks und so weiter. Das ist ja das, was letztendlich eben dahinter passiert und das, womit eben die Unternehmen, die eben auf diesen Plattformen unterwegs sind, natürlich auch ihr Geld verdienen. Ja, ja, also ist alles.
Ist ja auch so. Ich habe letztens mit einer Kollegin eben auch noch über die Serie Squid Game so ein bisschen gesprochen, weil sie hat halt eine Tochter im Grundschulalter und wir waren halt zusammen im Büro und mussten halt Updates machen und hatten sozusagen freie Zeit und sie hatte da eben einen Zeitungsartikel dazu gelesen.
Also Squid Game ist diese Serie, die auf Netflix gerade so gehypt wird, wo es darum geht, dass dass Spiele, die eigentlich für Kinder da sind, also Kinderspiele eben real damit enden, dass der Verlierer eines, der Spieler dann in diesem Moment dann wirklich eben auch sein Leben lassen muss. Hm. Und genau, und das wird natürlich gerade sehr stark kritisiert in den Medien.
Genau, und auch einige Pädagogen haben da auch schon Alarm geschlagen, dass eben die Serie für, also dass eben Eltern darauf achten sollen, dass die Kinder eben nicht diese Serie schauen, weil es eben dazu kommt, dass die Schüler das so nachspielen und halt es auch gewalttätig wird und halt auch gefährlich ist und Kinder das eben nicht einordnen können. Und wir hatten da auch eben in unseren Modulen in der Uni drüber gesprochen, weil es ist natürlich ja auch, ist ja auch was natürlich Pädagogisches, wo halt dann die Frage ist, wie kommen die Kinder überhaupt an die Serie, wenn die halt ab 16 ist? Und inwiefern möchte man da halt auch seine Kinder, wenn das wirklich so ein krasses Thema ist, dann ausschließen von der Sache? Weil es ist ja auch so eine Art Gruppenzwang, der da entsteht, wenn da alle drüber sprechen. Also ich habe, ist jetzt auch vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich habe früher auch Germany's Next Topmodel geguckt, um eben dann am nächsten Tag in der Schule darüber mitsprechen zu können. So, und das Gleiche ist ja dieses gleiche Phänomen, was da auch bei Squid Game entsteht. Und da ist dann halt auch so die Frage aufgekommen, ist das jetzt Verantwortung von so einem Betreiber, der so eine Serie rausbringt, oder ist das jetzt Aufgabe eben der Eltern, sicherzustellen, dass die Kinder das nicht sehen? Also, ich weiß nicht, hast du denn die Serie geschaut?
Also ja, ich habe die Serie geschaut. Tatsächlich noch bevor das mit diesem Hype losging. Die wurde mir tatsächlich irgendwie relativ am Anfang direkt empfohlen und ich fand es ganz spannend, habe reingeklickt und tatsächlich auch bis zum Ende geschaut. Ja, und das Dilemma, was du da jetzt irgendwie gerade angesprochen hast, das ist ja eins, was ja wirklich schon seit Jahren eigentlich in der Filmbranche zum Beispiel ja, oder was schon einfach sehr lange diskutiert wird. Ne? Und deswegen gibt es ja Altersfreigaben. Dieser Film ist ab 12 zugelassen, ab 14 und so weiter. Das heißt, da gibt es Menschen, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, solche Inhalte sind für diese Altersgruppe angemessen und solche Inhalte eben für jene. Und das, was jetzt bei Netflix oder was bei Squid Game jetzt explizit passiert, ist ja im Grunde nichts anderes. Und, ne, das ist halt jemand, der hat eben einen Inhalt produziert, einen Content erstellt. Und die Frage ist jetzt, wie ist der zu bewerten, wie ist der einzuordnen und an welcher Stelle, oder wo muss man jetzt beginnen, dann irgendwie meinetwegen die Kinder zu schützen? Und bei Horrorfilmen und dergleichen funktioniert das ja über diese PIN-Funktion. Das heißt,
das ist auch so sein.
Genau, und das ist halt eine Frage letztendlich muss sich jemand dafür verantwortlich fühlen, dass man eben jeden Inhalt, der eben auf so einer Plattform hochgeladen wird, und auch das ist ja Ländersache, ne? Alles, was du hier in Deutschland gucken kannst, kannst du ja nicht auch in Japan sehen und so weiter. Das ist ja auch schon sehr unterschiedlich vom Inhalt her, also von der Auswahl her, vom Sortiment, was dir da zur Verfügung steht auf diesen Plattformen. Und ich weiß nicht, durch welche Filter das da geht und wer da entscheidet, in welchem Land was zu sehen sein darf. Aber genau an der Stelle, finde ich, da liegt auch die Verantwortung, dann irgendwo zu sagen, für welche Altersgruppe ist das
geeignet. Doch, da ist ja das ist ja bei Squid Game, das ist ja ab 16. Mhm. Und da ist halt so die Frage, jeder schießt ja jetzt gegen diese Serie. So, aber eigentlich müsste ja müsste halt gegen die Eltern geschossen werden, die halt anscheinend die Einstellung in diesen Streaming-Portalen nicht korrekt vornehmen oder eben nicht so vornehmen, dass halt die Kinder das sich trotzdem anschauen können, weil da muss ja, also ist das ja anscheinend nicht richtig eingestellt gewesen oder sie gucken es bei Freunden oder sie finden es halt so irgendwie raus. Also, und da fand ich halt auch ganz spannend, da meinte halt auch meine Dozentin, naja, wenn das Kind halt wirklich das unbedingt sehen möchte, dann lieber gemeinsam, damit man das gemeinsam einordnen kann und darüber sprechen kann, anstatt dass, wenn sie das heimlich schauen, dass sie das gar nicht alleine einordnen können und irgendwie da differenzieren können, was ist jetzt Serie, was ist jetzt Wirklichkeit.
Also siehst du die Aufgabe eher bei den Eltern zu schauen, wo liegt da der Trend? Also das ist ja immer
nicht der Trend, aber ich würde einmal eben auch das Kind halt nicht diese Serie sehen kann.
Ja, also ich verstehe halt, also du kritisierst jetzt oder du kritisierst damit ja auch, dass Eltern nicht permanent auf dem Schirm haben, was ihre Kinder schauen. Oder wie, weil letztendlich ist das ja auch eine.
Nee, also sie können ja schon, also man kann ja bei solchen Portalen einstellen, dass sie nur Inhalte sehen dürfen für unter 16 oder in einem gewissen Altersbereich. Und ich kritisiere halt, dass eben nicht diese Einstellung anscheinend korrekt vorgenommen wurden, dass die Kinder halt irgendwie an diese Serie gekommen sind.
Ja gut, also da ich bin damals als Kind sehr kreativ geworden. Ich war auch da.
Ja,
ja, also ich weiß, was du meinst. Und natürlich steht ja außer Frage, wenn sowas für 16 oder ab 16 freigegeben ist, dann sollte das natürlich auch überall so nach Möglichkeit umgesetzt werden. Das ist ja ganz klar, weil die Leute machen das ja nicht aus Jux und Dallerei und sagen, jeder, der jünger ist als, sollte das nicht sehen, weil wir euch ärgern wollen, sondern dafür gibt's ja Gründe, dass man das so festlegt.
Beziehungsweise, wenn man halt dann gemerkt hat, okay, das Kind hat das jetzt irgendwie geschaut, dass man halt nicht dann sagt, oh Gott, was hast du denn jetzt Schlimmes gemacht, sondern dass man halt einfach drüber spricht und dann fragt, hast du denn irgendwie Fragen dazu? Möchtest du irgendwie drüber reden? Sollen wir das nochmal irgendwie ansonsten zusammen? Also, dass man halt einfach...
Der Austausch ist wichtig.
Genau, nicht, dass man das halt verteufelt, weil sonst spricht ja das Kind dann eh nicht mehr mit einem. So.
Ja. Also. Und ich finde, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz jetzt so zum Ende, also im Sinne von, ne, dass du eben sagst, dass der Austausch wichtig ist, weil ich glaube, das geht ja auch über Squid Game hinaus und über die Serien hinaus, sondern generell ja, also betrifft das ja viele Inhalte, die man im Internet so finden kann. Ne? Und nicht alles ist ja eben reguliert, dass man eben durch eine PIN-Eingabe erst irgendwie Zugang erhält zu den Inhalten, sondern vieles bekommt man ja eben auch als Jugendlicher schon zu sehen, was eben ungefiltert irgendwo im Netz landet. Und einfach da vielleicht einen Blick drauf zu haben, um zu schauen, was wird eigentlich konsumiert und eben auch da diese Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist auch das, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben. Es geht jetzt nicht mehr unbedingt bloß darum, im Informatikunterricht zu lernen, wie google ich nach irgendeinem bestimmten Inhalt, sondern wie gehe ich mit dem, was ich halt finde, um und wie wie kann ich zwischen verschiedenen Inhalten differenzieren und vor allem nicht nur in Bezug auf, was ist das jetzt, faktenbasiert oder vielleicht auch nicht, oder jetzt habe ich den Faden verloren.
Inwiefern kann man sicherstellen, ob das jetzt eine Fake News ist oder nicht und die Quellen eben auch verifizieren, also dass man eben nicht alles glaubt, was irgendwie User XY da reinschreibt und dann irgendwie, dass man das dann direkt weiterschickt, ohne das jetzt irgendwie nochmal gegoogelt hat oder irgendwie haben das andere auch so geschrieben oder sich vielleicht auch nicht von der Überschrift sich irgendwie beeinflussen lässt, sondern vielleicht dann auch mal den Artikel bis zum Ende liest, denn da ist es ja auch häufig so, dass dann die Sachen nochmal ganz anders dargestellt werden oder der Sachverhalt ein ganz anderes als in der Headline und einfach auch diese Mechanismen dahinter zu erklären, weil es ist ja super logisch, dass, also so wie das System halt gerade funktioniert, eine Headline eben so formuliert werden muss, fast, dass es eben geklickt werden muss, weil sonst machen diejenigen, die Artikel schreiben, auch kein Geld. Und ich glaube, wenn das auch ein bisschen mehr verstanden ist, ist dann auch einfach ein anderer Blick da drauf. Und das heißt ja dann nicht, dass man das dann nicht mehr nutzt. Ich meine, wir wissen auch, wie gewisse Sachen funktionieren und nutzen die Medien trotzdem. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach der Umgang, wie und wie viel. Das ist halt auch so das Ding. Und natürlich haben wir so eine Masse an Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist immer wieder gut, sich wieder auch ein bisschen runterzuholen, auch mal Abstand davon zu nehmen, aber das eben auch gut für sich nutzen zu können, weil es ist eben auch eine effiziente Sache. Ich bin auch kein Fan davon, von Leuten, die das alles verteufeln. Oh, dieses neue Digital, das ist alles so schlecht und jetzt guckt mal, was das mit unseren Kindern macht und nur deswegen schlagen die sich auf dem Schulhof. Ja, die haben sich bestimmt auch davor wegen anderen Sachen geschlagen.
Kein Handy mehr.
Aber ich glaube, es ist eine Frage, wie man damit umgeht und ja.
Genau, und ich glaube, es gibt relativ viele Stellschrauben, von denen wir viele genannt haben, eben einmal eben im Bildungssektor natürlich eben auch das, was die Eltern und eben andere, das Umfeld eben mit sich bringen, der Austausch untereinander, wenn das alles ein bisschen zusammenspielt, dann könnte man da schon eine gewisse Medienkompetenz erlangen in dem Bereich.
Ja, definitiv. Also und ich merke das ja gerade auch in meinem Studiengang, wenn man so auch Erfahrungsberichte aus anderen Bereichen hört, die vielleicht auch jetzt schon im Bildungsbereich arbeiten, da ist so viel, was eigentlich noch verbessert werden muss, wo man denkt, Mensch, warum ist denn da die letzten Jahre nichts passiert? Es ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie gerade jetzt, ja gut, soziale Netzwerke und so, das ist alles irgendwie neu, aber ja,
eigentlich
das ist
nicht.
Schon manchmal so ein bisschen sehr frustrierend, wie da gewisse Sachen angegangen werden. Und ich glaube, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was in den nächsten Jahren tut. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch irgendwie noch ein Dilemma euch in den Kopf gekommen ist, was wir jetzt gerade vergessen haben, könnt ihr uns das sehr gerne auf unserem Instagram-Account dilemma.de Lametta schreiben.
Wie nochmal?
Dilemma.lametta. Und dann können wir das vielleicht auch in der nächsten Podcast Folge besprechen.
Genau, und lasst uns auf jeden Fall auch gerne wissen, wie gesagt, wie ihr eure Inhalte am liebsten konsumiert. Macht ihr das analog, macht ihr das digital? Was sind da so eure Lieblingsplattformen?
Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag.
Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
Tschüss.